Was das Schöne beim Ballonfahren ist, man weiß ja nie, wo man hinkommt. Man entdeckt von oben Plätze, Naturjuwelen, wo man unten einfach vorbeifahren würde, die man niemals sehen würde, niemals entdecken würde. Also wir bewegen uns ja mit dem Wind. Wir haben keine Möglichkeit zu steuern und wir sind diesem Element ausgeliefert.
Willkommen bei Welt der Frauen, der starken Stimme für Frauen, immer am Puls der Zeit. Wir verbinden Qualitätsjournalismus mit Wissen, niveauvoller Unterhaltung und praxisnahem Service, mit allem, was Frauen stärkt und inspiriert. Welt der Frauen begleitet ihre Leserinnen seit 1946 als Magazin, digital auf www.weltderfrauen.at und jetzt auch zum Hören als Podcast.
Hallo, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Irene Flackel und mein Beruf ist Heißluftballonpilotin.
Hallo, mein Name ist Melanie Wagenhofer. Ich bin Chefredakteurin der Welt der Frauen und habe heute meine erste Ballonfahrt absolvieren dürfen.
Und ich bin Birgit Bronsteiner, darf Sie sehr herzlich zum Welt der Frauen Podcast begrüßen und freue mich, dass wir heute eine so spannende Gesprächspartnerin haben, eine Ballonfahrerin. Und bevor wir jetzt überhaupt über irgendetwas reden, liebe Irene, müssen wir klären, warum heißt es Ballonfahren und nicht Ballonfliegen?
Ah, das ist relativ einfach. Wir haben keinen Flügel, also können wir eigentlich auch nicht fliegen. Und geschichtlich gesehen kommt es einfach davon, dass die Begriffe aus der Schifffahrt in die Luftfahrt übernommen wurden. Und das Segelschiff, das fährt ja auch und es schwimmt nicht. Und aus dem Grund haben sich diese Begriffe auch bei uns gehalten. Also der Flughafen, der Captain, der Kurs, auch unsere Einheit, unsere Höhe in Fuß, unsere Geschwindigkeit in Knoten. Das sind alles Dinge, die aus der Schifffahrt einfach in die Luftfahrt übernommen wurden.
Darum deshalb heißt es ja das Luftschiff, oder?
Genau, deshalb sind es auch die Luftschiffer. Deshalb kann man uns auch Luftschiffer nennen.
Somit haben wir das geklärt und ich hoffe, es passiert kein einziges Mal in diesem Podcast, dass wir statt Ballon fahren, Ballon fliegen sagen. Melanie, du hast soeben unmittelbar vor diesem Gespräch, dass wir hier im steirischen Apfelland aufzeichnen, wo das ist, da reden wir drüber noch genauer, aber du hast soeben deine allererste Ballonfahrt absolviert. Wie war's?
Es war absolut genial. Ich muss dazu sagen, dass ich ein bisschen zu Höhenangst neige, aber die Irene hat mir schon vorm Einsteigen jede Angst genommen und mir erzählt, dass eigentlich noch nie jemand dabei war, der wirklich dann Angst dabei bekommen hätte. Und mir ist es genauso gegangen. Also es war ein unglaublich schönes Erlebnis. Und nach der Landung habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich habe was geschafft und ich bin jetzt unbesiegbar und habe mich auch luftig leicht gefühlt. Also ich bin immer nur enthusiasmiert davon.
Und dann gab es natürlich auch die obligatorische Taufe nach der Landung. Irene, ist das eine übliche Reaktion, wenn Leute zum ersten Mal bei dir im Korb waren?
Ja, eigentlich schon. Es ist ein unvergleichlich schönes Erlebnis. Es ist ein ganz ruhiges Dahingleiten. Es wackelt nichts, es schüttelt nichts wie im Flugzeug. Und das nimmt einem natürlich die Angst, weil es so ruhig ist. Viele beschreiben es auch so, dass man glaubt, die Landschaft wird an einem vorbeigezogen. Nicht, dass man sich selber bewegt, sondern man hat den Eindruck, man selber ist im Zentrum und die Landschaft, die Gegend wird an einem vorbeigezogen.
Ja, aber dass es weder ruckelt noch wackelt, das liegt, glaube ich, auch an der guten Fahrerin.
Nein, das ist bei Ballonen grundsätzlich so. Also wenn bei uns was ruckelt oder wackelt, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Wir sind ja in dem Element Luft mit unterwegs. Also wir bewegen uns grundsätzlich mit der Windgeschwindigkeit. Also es gibt eigentlich keinen Grund, dass es da irgendwelche Turbulenzen gibt. Und das Einzige, was ihr ja auch heute erlebt habt, war vielleicht ab und zu mal ein Windhauch. Das ist einfach nur, wenn wir steigen oder fallen, dass wir in eine andere Windrichtung hineinkommen. Mhm. Und dann merkt man vielleicht ein bisschen einen Windzug im Korb. Aber sonst ist das immer ganz ruhig, ein ganz ruhiges Gleiten mehr oder weniger.
Sanftes Schweben.
Sanftes Schweben, genau.
Es ist wirklich ein unglaubliches Gefühl. Ich durfte es auch schon einmal erleben. Und dieses Gefühl kann man hier bei dir, bei Flackel Ballooning im steirischen Apfelland auch tatsächlich jederzeit erleben, das ganze Jahr über. Wo genau sind wir denn hier und was ist das, was ihr euch da aufgebaut habt?
Also Familie? Wir sind in Stubenberg im See, im Stubenberg am See, im Zentrum vom Apfelland. Und die Gegend ist einfach ideal zum Ballonfahren geeignet. Wir haben immer sanfte Bodenwinde Oben haben wir dann schon ganz normal, je nach Wetter, schon etwas mehr Wind, dass wir auch etwas weiter kommen. Aber die Bodenwinde sind generell sehr schwach. Und die Region ist einfach wunderschön mit der Schlösserstraße. Wir sind heute kurz nach dem Start, sind wir direkt über Schloss Herberstein gekommen mit der Tierwelt. Wir haben Schloss Schileiten, wo wir direkt vor dem Schloss die Erlaubnis haben, dass wir starten dürfen. Wir sind rübergefahren dann in den Naturpark Pöllauer Tal mit den Hirschbirnen. Also es ist einfach von der Region wunderschön. Und außerdem muss ich auch der ganzen Bevölkerung hier ein wahnsinniges Kompliment machen. Wir sind, trotzdem wir hier so viel fahren, sind wir eigentlich immer, wenn wir irgendwo landen, von herzlich willkommen. Also wir haben es ganz selten, dass jemand sagt, oh, ich finde das jetzt nicht lustig oder ich mag das nicht, dass ihr bei mir landet, sondern wir sind überall willkommen. Es passiert häufig, dass die Bauern kommen, uns einen Stammballschnaps anbieten, was zu trinken oder so etwas. Und das macht das Ganze natürlich für uns auch immer wieder zu einem wunderbaren Erlebnis.
Wenn du sagst hier, dann ordne ich das noch geografisch ein bisschen genauer ein. Wir sind nordöstlich von Graz, ungefähr 30 Kilometer nordöstlich von Graz. Und wenn du sagst wir, dann ist das hier nicht nur dein Ballon und du, sondern die ganze Familie ist eine Ballonfahrerfamilie. Wie kam das? Wie kommt das?
Meine Eltern waren schon Ballonfahrer, die haben das allerdings als Hobby gemacht. Und mein Schwiegervater war hier lange Zeit der Tourismusobmann der Region. Und er hat immer wieder gesagt, wir haben zwar den See, das ist für den Sommer sehr schön, aber irgendwie brauchen wir noch was, was auch die Region im Herbst interessant macht. Und da kam er mal auf die Idee und hat gesagt, ich habe in Deutschland Ballonfahrer gesehen, ich probiere doch mal die einzuladen, ob die nicht hier im Herbst hierher kommen wollen, als zusätzliche Attraktion für diese Region. Und bei diesen ersten Ballonfahrern, das muss so 1975 ungefähr gewesen sein, waren meine Eltern mit dabei. Mhm. Und die haben gesehen, dass diese Gegend einfach so toll ist zum Ballonfahren. Und daraufhin hat sich ein jährliches Ballonfahrertreffen entwickelt. Und irgendwann hat die Familie Flaggel dann gesagt, na, das können wir eigentlich doch auch selber. Die Ballone haben sich natürlich entwickelt, die Ballone sind größer geworden. Es hat sich die Möglichkeit ergeben, Passagiere mitzunehmen. Dann haben wir das auch den wurde es auch angeboten, kommerziell um mitzufahren. Das hat sich super gut entwickelt. Und ja, jetzt ist es eigentlich, denke ich, in fast europaweit die Region, wo am meisten gefahren wird und wo man eigentlich auch am besten Ballon fahren kann.
Du bist eine Ballonfahrerin. Wie viele davon gibt es denn?
Es gibt natürlich schon einige Kolleginnen, Freundinnen, die auch den Pilotenschein haben. Aber es gibt sehr wenig, die es wirklich als Hauptberuf machen. Also meine Schwester zum Beispiel ist auch Ballonpilotin. Eine aus unserem Ballonteam, eine junge Dame, hat auch den Pilotenschein gemacht. Also es gibt schon einige Pilotinnen, aber sehr wenige, die es wirklich als Hauptberuf machen.
Würdest du dich selbst als Abenteurerin bezeichnen?
Ja, weil jede Ballonfahrt ist anders. Man weiß nie, wo man hinkommt, wo man landet. Das weiß man im Vornherein nicht. Und da ist immer jeder Tag ist anders, das Wetter ist anders. Da ist jedes Mal ein bisschen ein Abenteuer auch dabei.
Und du bist ja nicht nur Ballonfahrerin, sondern du bist auch dafür zuständig, Ballons zu überprüfen. Du bist ja quasi auch der TÜV für die anderen Ballonfahrer, also für ihre Fahrgeräte. Sagt man Fahrgeräte oder sagt man doch Fluggeräte?
Ja. Das sind wir nicht so genau. Ja, ich habe auch ein eigenes Unternehmen. Ich überprüfe die Ballone auch. Also das, was man hier so als das Pickerl für die Ballone bezeichnet, das mache ich. Und da bin ich relativ viel unterwegs. Und ja, also eigentlich mein Leben dreht sich alles um die runde Kugel, um den Ballon.
Als du begonnen hast, Ballon zu fahren, jetzt haben wir schon gehört, du kommst aus einer Ballonfahrerfamilie. War das üblich, war das gängig, dass auch Frauen das machen wollten oder gab es da schon auch Überraschungen?
Ja, auf jeden Fall. Es gab da schon einige Überraschungen. Ich weiß noch, als ich meine Lizenz bekommen habe für das Ballonprüfen, dass dann die Behörde gesagt hat, um Gottes Willen, jetzt müssen wir alle Formulare anpassen, weil da steht immer schon vorgedruckt, sehr geehrter Herr drauf. Und jetzt war ich die erste Frau, die diese Prüflizenz damals erworben hat. Das war dann schon, ja, eine gewisse Umstellung. Es waren vor allem alles ältere Herren und plötzlich sitzt da so ein junger Hupfer dazwischen. Noch dazu weiblich, noch dazu blond. Aber meine Mutter war ja auch schon Ballonpilotin. Also bei uns in der Familie war das mit dem weiblichen Geschlecht nicht so ungewöhnlich. Da gab es schon einige und das war also Pilotin selber an sich war nicht das Problem.
Sondern?
Ja, bei den Prüflizenzen, weil das sehr technisch ist. In einem technischen Beruf war es schon eher ungewöhnlich, dass eine Frau das macht.
Also du bist Physikerin.
Ja.
Also durchaus technisch interessiert.
Ja, aber trotzdem, auch in meinem Physikstudium waren wir, glaube ich, von 150 Studienanfänger drei Frauen. Also auch da waren wir eine Minderheit, sagen wir es mal so.
Ja, es ist ja weithin bekannt, dass die Gebrüder Montgolfier sozusagen die ersten waren, die einen bemannten Ballonflug geschafft haben. Ballonfahrt, Entschuldigung. aber es gab auch schon Frauen in den allerersten Tagen.
Ja, aber natürlich. Wir Frauen waren natürlich auch immer irgendwie auch mit dabei. Und es gab auch ganz am Anfang Frauen. Aber ich glaube, es war lange Zeit doch die Domäne der Männer.
Es gab, glaube ich, eine Deutsche, die Wilhelmine Reichert, und eine Französin, die Frau Blanchard, die schon sehr bald, also ich glaube Anfang des 19. Jahrhunderts, also 1783 waren die Gebrüder Montgolfier als erste dran, die übrigens in den allerersten Ballon einen Hahn, einen Hammel und eine Ente gesetzt haben. und erst der zweite war dann quasi die erste bemannte Fahrt. Und die war ja nur ganz bestimmten, oder eine Zeit lang war das Ballonfahren nur ganz bestimmten Leuten vorbehalten.
Dem Adel. Man hat es also lange Zeit bis zum Ende des Ersten Weltkrieges war es ausschließlich dem Adel vorbehalten, weil es ja doch ein Privileg war, wie man es gesehen hat, sich in den Himmel zu erheben und über die Erde und über die Menschen wegzuschweben. Also es war sehr, sehr lange Zeit dem Adel vorbehalten und dann gab es natürlich auch Schausteller und es waren ja immer, wenn irgendwo jemand mit seinem Ballon hingekommen ist, ein großes Spektakel, schon eine Sensation. Also das war dann entweder im Schaustellerbereich oder eben die Ballonfahrt dem Adel. Es kam dann auch noch dazu, dass nach den Heißluftballonen sehr schnell auch der Gasballon entwickelt wurde, der den Heißluftballon fast komplett verdrängt hat, weil man mit einem Gasballon wesentlich länger fahren konnte und dadurch auch größere Strecken zurücklegen konnte, der einfach auch sicherer am Anfang war, weil die ersten Heißluftballone, die Hüllen waren aus Papier und geheizt wurde mit Feuer. Das war also schon eine recht abenteuerliche Konstruktion. Und deshalb haben die Heißluftballone sind relativ schnell wieder verschwunden und dann gab es lange Zeit nur den Gasballon. Ein Gasballon wird mit Wasserstoff betrieben. Und dann hat man auch probiert, die militärisch einzusetzen. Das war allerdings nicht sehr erfolgreich, weil so ein Ballon natürlich schon ein sehr gutes Ziel ist. Und da es dann natürlich dann zu hohen Verlusten gekommen ist. Und dann ist die militärische Nutzung dieser Geräte wieder ganz
schnell wieder eingeschlafen.
Aber wir sind heute mit einem Ballon vom österreichischen Bundesheer gefahren.
Ballonfahren ist ja auch eine Wettkampfdisziplin.
Ja.
Hast du an Wettbewerben teilgenommen? Nimmst du an Wettbewerben teil?
Also in meiner Sturm- und Drangperiode habe ich mal auch an Wettkämpfen teilgenommen. Aber ich muss sagen, ich bin nicht sonderlich ehrgeizig. Und mir war das dann sehr schnell klar, dass dazu mehr Ehrgeiz gehört. Und ich genieße lieber. Ich habe dann, wenn ich gesehen habe, ich komme nicht in die richtige Richtung zum Ziel hin, dann habe ich sehr schnell die Flinte ins Korn geworfen und die Ballonfahrt genossen und bin irgendwo gelandet, aber nicht da, wo ich hätte landen sollen, also nicht am Ziel. Und aus dem Grunde war ich nie sehr erfolgreich bei diesen Wettkampffahrten.
Du hast aber trotz deines angeblich fehlenden Ehrgeizes zumindest einmal versucht, einen Höhenrekord aufzustellen.
Ich habe den Rekord in Höhe, Dauer und Strecke in einer gewissen Kategorie bei dem Heißluftballonen. Das war einfach, ja, wir wollten es einfach mal ausprobieren, wo ist auch vielleicht meine eigene Grenze, was ist möglich. Und da habe ich von hier aus Stubenberg eine Fahrt, also Dauer und Strecke war die gleiche Fahrt, bis in südliche Ungarn gemacht. Und die Höhe habe ich auch von hier aus gemacht, das war bis auf fast 10.000 Meter hoch. Und habe also in Höhe, Dauer und Strecke bin ich auch noch immer die Rekordhalterin.
Welche Geschwindigkeiten sind mit so einem Ballon erreichbar?
Also bei uns ausschlaggebend die Grenzwerte sind immer die Windgeschwindigkeiten am Boden, weil ein Ballon landet ja immer mit der Windgeschwindigkeit. Die Windgeschwindigkeit zum Landen am Boden sollte unter 10 Knoten sein. Darüber wird es sportlich, sage ich immer. Da unten drunter ist es noch sehr komfortabel. 10 Knoten sind ungefähr 18 Stundenkilometer. Sollte es auf jeden Fall unten drunter sein. Und in der Luft selber ist es eigentlich egal. Also bei den Alpenüberquerungen haben wir in der Höhe Geschwindigkeiten von 80 bis 100 Stundenkilometer, teilweise sogar drüber. Das stört uns nicht, weil wir ja immer mit der Windgeschwindigkeit mitfahren.
Ab welcher Höhe braucht man da dann ein Sauerstoffgerät?
Also wir sagen immer so ab 4000 Meter auf jeden Fall.
Wird die Luft dünn?
Ja, es liegt ein bisschen daran, mit wem man Ballon fährt. Wenn man so mit Holländern fährt, sollte man vielleicht schon ab 3500 Meter Sauerstoff dabei haben. Wenn ich irgendwie so einen Tiroler Berggeher an Bord habe, dann brauche ich den bei 4000 Meter noch immer nicht. Es liegt sehr an der Kondition. Man merkt es den Leuten aber an. Wir sagen immer, wenn die anfangen plötzlich zu singen im Korb oder lustig zu werden, dann müssen sie an Sauerstoff. Das ist so das erste Zeichen von Sauerstoffmangel, ist eine gewisse Euphorie. Mhm. Und das sagt man den Leuten auch. Also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, es kommt euch ein bisschen was komisch vor, sagt es uns. Bei den Fahrten, bei denen wir so hoch gehen müssen, haben wir immer grundsätzlich für alle Gäste Sauerstoff dabei. Und dann kriegen die auch den Sauerstoff.
Das heißt also, als Pilotin hast du nicht nur deinen Ballon permanent im Blick, sondern auch deine Passagiere. Um was musst du dich da oben eigentlich alles kümmern?
Ja, Gott sei Dank um sehr wenig, weil jeder so begeistert ist von der Sache, dass sie meistens nur die Aussicht genießen und natürlich Fragen stellen, wie das funktioniert und wie es mit dem Ballonfahren geht. Aber ansonsten sind die Passagiere eigentlich durchweg begeistert. Ich habe wenig mit ihnen ansonsten zu tun. Also das Einzige, was mir auch schon mal passiert ist, viele Gäste wollen ja gerade im Hochsommer Ballon fahren. Und das ist gar nicht so praktisch, weil es im Hochsommer natürlich sehr warm ist. Und wir auch noch dazu unter dem Brenner stehen. Dann trinken die meisten Passagiere vor der Ballonfahrt sehr wenig, weil sie Angst haben, dass sie aufs Klo gehen müssen. Und wir haben ja keine Toilette an Bord. Und dann ist es mir schon mal, ja, normalerweise einmal im Jahr oder sowas, dass jemand einfach Probleme mit dem Kreislauf kriegt. Und dann das aus dem Grunde haben wir grundsätzlich bei uns in der Pilotentasche auch was zu trinken dabei, Wasser dabei und so Zucker dabei. Und normalerweise ist es ausreichend, wenn man ihm ein bisschen Wasser gibt, dann wieder die Kreislaufprobleme behoben.
Also da oben bist du quasi die Herrin der Lüfte, kann man sagen. Wir haben dich ja nicht ganz von ungefähr zum Welt der Frauen-Podcast eingeladen. Welt der Frauen widmet eine ganze Ausgabe dem Thema Luft. Frau Chefredakteurin, Melanie Wagenhof.
Es gibt eine spannende Cover-Story und zwar mit der Wolkenphysikerin Christiane Voigt, die wir in Oberpfaffenhofen im speziellen Luftfahrtzentrum getroffen haben. Und da geht es um Fragen, wie sich Kondensstreifen und der Luftverkehr auf unser Klima auswirkt. Dann setzen wir uns mit dem Thema Atmen auseinander. Und damit es auch luftig leicht wird, gibt es auch schon eine Rubrik, in der Luftbegriffe thematisiert werden, auf eine unterhaltsame Art und Weise.
Also alles rund um dieses Element Luft, das du ja vorhin auch schon angesprochen hast. Was bedeutet dieses Element für dich? Hast du dir darüber schon einmal Gedanken gemacht? Warum du auch so gerne da oben in der Luft bist vielleicht?
Naja, sagen wir mal, nicht unbedingt jetzt Luft. Was ich so schön finde, ist, dass wir ja den Elementen ausgeliefert sind. Also wir bewegen uns ja mit dem Wind, wir haben keine Möglichkeit zu steuern und wir sind diesem Element ausgeliefert. Und das ist natürlich für mich immer eigentlich das Besondere. Wir können nicht bestimmen, ich will nach links oder nach rechts abbiegen. Ich bin dem Element und der Natur ausgeliefert.
Du hast, wie wir oben waren, dann auch den schönen Begriff Demut verwendet. Das hat mich sehr berührt.
Ja, das ist auch, wenn man sieht, wie klein man ist und wie gesagt, dass man abhängig ist von dem Elementen, dass man dagegen auch gar nichts machen kann, da kommt schon Demut auf. Ja.
Und man lernt loslassen, glaube ich auch.
Ja,
als Fluggast hatte ich schon das Gefühl, ich kann mich da entspannen und loslassen.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem diese Ruhe, das Dahingleiten. Ich glaube, es ist etwas, was unsagbar viel Entschleunigung in sich hat. Mhm. Ja.
Ihr bietet ja auch ganz besondere Fahrten an, nämlich über den Alpen-Nordrand nach Italien.
Ja.
Das ist wahrscheinlich sehr hoch.
Ja.
Auf jeden Fall muss es eine ganz beeindruckende Kulisse sein. Was ist das für ein Gefühl, über die Alpen zu schweben im Heißluftballon?
Da kommt das natürlich nochmal, wird das nochmal getoppt. Also diese Alpenüberquerungen, die gehen immer auch von Österreich aus nach Italien, also in die Gegend von Udine, Bassano di Grappa oder Cittadella. Also wir starten normalerweise in Zell am See am Flughafen oder in Vilsmoos. Und dann geht es wirklich über den Alpenhauptkamm direkt runter nach Italien. Und wenn man dann über die Alpen, über die Berggipfel fährt, das ist einfach spektakulär. Man sieht, vor allem finden diese Fahrten, wir brauchen eine ganz bestimmte Wetterlage für diese Fahrten. Und diese Fahrten finden dann nach schlechtem Wetter meistens statt. Das heißt, normalerweise sind die Berggipfel frisch verschneit. Wir brauchen in den großen Höhen sehr viel Wind. Das heißt, es gibt so Schneefahnen über den Gipfeln, in dem sich dann das Sonnenlicht spiegelt, so Kristalle, Schneekristalle tanzen durch die Luft. Es ist einfach atemberaubend. Das ist wirklich für uns die Königsdisziplin. Wir sind sehr hoch unterwegs. Also gerade wenn wir in Zell am See am Flughafen starten, dann haben wir gleich den Großglockner als ersten vor der Tür. Da müssen wir dann also einen gewissen Sicherheitsabstand drüber fahren. Da sind wir dann schon teilweise auf 5000 Meter oben. Sicher sowieso jeder Sauerstoff dabei, was wir schon erwähnt hatten. Und dann geht es einfach runter nach Italien. Und wenn man dann in der Entfernung das Mittelmeer aufblitzen sieht, die Adria, und das ist einfach, ja, ich kann es nicht beschreiben, es ist unvergleichbar.
Da gibt es auch Menschen, die suchen sich solche Momente aus für ganz besondere Momente in ihrem Leben, zum Beispiel Heiratsanträge. Wie viele hast du schon erlebt in deinem Korb?
Einige, aber meistens sind das dann die Fahrten, man kann bei uns auch solche Fahrten buchen, wo man nur mit dem Piloten alleine fährt, also zu zweit an Bord ist, und dann ist das natürlich für die meisten angenehmer, als wenn plötzlich 10 andere Passagiere auch noch um einen drum herum stehen. Und das wären dann sogenannte Exklusivballonfahrten, werden häufig für solche Heiratsanträge dann gebucht. Und bis jetzt habe ich noch nie ein Nein erlebt. Also grundsätzlich immer nur ein Ja.
Was waren überhaupt vielleicht die skurrilsten, lustigsten, überraschendsten Momente für dich mit deinen Passagieren?
Mit Passagieren weniger, mit Landemöglichkeiten, dass man das teilweise gar nicht absehen kann oder erst im Nachhinein feststellt, hier wäre ich besser nicht gelandet. Also ich hatte schon während der Fahrt einmal erzählt, dass ich in Holland in einem wunderschönen Gebiet gelandet bin. Das hat sich dann herausgestellt, dass es ein abgeschlossenes Naturpark war, wo man nach Sonnenuntergang nicht mehr reinkommt. Und da hatten wir natürlich dann etwas Schwierigkeiten, unser Gerät wieder rauszubekommen. Und aber eigentlich das Netteste ist immer, wenn man irgendwo landet und dann von den Landeigentümern auch willkommen geheißen wird. Und da haben wir schon viele schöne Feste erlebt, auch in Regionen. Ich bin sehr viel international unterwegs gewesen. In St. Petersburg erinnere ich mich an eine wunderschöne Ballonfahrt, Start vor dem Katharinenpalast und gelandet irgendwo bei einem kleinen Dorf. Und die waren so, als kommen wir vom Mars, waren die Leute und haben uns also willkommen geheißen, verköstigt und waren einfach glücklich, dass wir da waren.
Du warst ja, glaube ich, auf der ganzen Welt schon ballonfahrend unterwegs. Was waren da Highlights?
Highlights waren Australien, ich war in Neuseeland, in Südamerika, Nordamerika, eigentlich überall. Und was das Schöne beim Ballonfahren ist, man weiß ja nie, wo man hinkommt. Das heißt, man entdeckt von oben Plätze, Naturjuwelen, die man von unten, wo man unten einfach vorbeifahren würde, die man niemals sehen würde, niemals entdecken würde. Und das hat man von oben, sieht man das und das kann man erleben. Also ich erinnere mich noch, dass ich in Schweden Elche gesehen habe oder bei uns im Burgenland eine ganze Rotte Wildschweine, die plötzlich unter mir aufgesprungen ist. Das sind dann Erlebnisse, die einem schon sehr beeindrucken.
Könntest du vielleicht kurz für die Zuhörerinnen die Funktionsweise und das Material so eines Ballons erklären?
Also die Hüllen, erstmal fangen wir von oben nach unten an. Die Hüllen sind entweder aus Polyester und Nylon gefertigt. Mhm. Das ist ein Material, was im Prinzip nicht von sich aus weiter brennt. Also ich kann es natürlich schon beschädigen, indem, wenn ich einen Brenner direkt draufheize, dann schmilzt das, aber es brennt von selber nicht weiter. Dann unten drunter, unter der Hülle, hängt ein Brenner. Das ist, sagen wir mal, ein überdimensionaler Campingkocher. Wird mit Propangas betrieben und erwärmt die Luft, die ich in meiner Hülle habe. Unten drunter hängt der Korb, der immer noch traditionell aus Weidenrohr geflochten ist, weil das einfach sich als sehr gutes Material erwiesen hat. Es lässt Wasser zum Beispiel durch oder wenn ich mal ein Leck hätte, kann das Gas nach unten abfließen. Es ist sehr formstabil und in diesem Korb, wie gesagt, sind einfach die Flaschen drin, in dem das Propangas aufbewahrt wird und Passagiere und unsere ganzen Instrumente, die wir so während der Fahrt brauchen.
Für mich war sehr spannend auch der Prozess des Aufblasens, nennt man das dann so?
Ja, aufbauen, ja.
Und das geht irrsinnig schnell und wir durften sogar dabei mithelfen, indem wir quasi die Hülle hochgehalten haben. Und was ist da passiert dann?
Also erst, wenn man den Ballon auslegt, also wenn man ihn aus seinem Packsack auspackt, dann ist das natürlich einfach nur ein Haufen Stoff. Und bevor ich da jetzt mit der Flamme reingehen kann oder reinheizen kann, muss der natürlich etwas gefüllt werden. Dazu haben wir Aufrüstgebläse, nennen wir die, oder
ja, so riesige Ventilatoren.
Riesige Ventilatoren, genau. Und damit die Luft auch in die Hülle hineingeht, brauche ich natürlich links und rechts dann jemand, der die Hülle aufhält, damit die Luft in die Hülle hineingeht. Dann warten wir, bis sich die Hülle möglichst gut gefüllt hat. Und dann kann ich anfangen, die Luft, die in der Hülle ist, zu erwärmen. Und dann richtet sich der Ballon von selber auf.
Und nach der Landung gibt es ein ganz besonderes Ritual. Die Melanie hat es vorhin erlebt. Sie wurde getauft auf den Namen
Fürstin Melanie, die Ängste am Boden lassende, holde Himmelsherrin zu Elz. Ich wurde quasi geadelt.
Was hat es mit dieser Taufe und mit diesem Namen auf sich?
Ja, das ist eine Tradition, die alle Ballonfahrer mit den Erstgefahrenen vollziehen. Und das geht eben auf den König von Frankreich zurück, der der Ansicht war, dass dieses Privileg, sich am Himmel zu bewegen, eben ausschließlich dem Adel vorbehalten bleiben sollte. Und nachdem ja die normalen Adligen nicht so häufig Ballon fahren, wurde dann oder kam man auf die Idee, dass man alle, die zum ersten Mal mit uns mitfahren zum Abschluss der Ballonfahrt, einfach in den Adelstand aufnimmt, damit das eben auch Adlige sind. Deshalb hat sich bei uns Ballonfahrern diese Tradition gehalten, dass wir alle, die mit uns mit unterwegs sind, mit uns gefahren sind zum Abschluss der Ballonfahrt, in den Adelstand der Ballonfahrer aufnehmen.
Melanie, somit bist du Adelig. Jetzt wäre es natürlich großartig, wenn sich manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt denken, ja, ich möchte auch so eine Ballonfahrt machen. Aber vielleicht gibt es auch noch ein, zwei, die sich denken, ich möchte Pilotin werden. Wie geht man das an? Wo kann man das lernen bei uns?
Also ich würde jedem erstmal empfehlen, der denkt, boah, das wäre vielleicht was für mich, dass er erstmal ein paar Fahrten macht, um zu schauen, ob das auch wirklich für einen geeignet ist. Es hat auch ein paar Nachteile. Also es ist nichts für Langschläfer, das sage ich gleich vorweg. Also bei mir ist jeden Tag Tagwache um 4 Uhr.
Melanie ist halt um 5.30 Uhr gestartet und du fragst, weil.
Also das ist schon etwas. Und dadurch hat es natürlich auch etwas, wenn man jeden Tag um 4 Uhr aufsteht, dann ist das Feiern am Abend, das Weggehen am Abend sehr eingeschränkt. Also wie gesagt, vorher sollte man sich überlegen, dass man kein Problem haben muss mit frühem Aufstehen, dass man zeitlich sehr flexibel sein muss. Wir sind etwas, was extrem an die Wetterprognosen gebunden ist. Also das kann durchaus mal sein, dass es mehrere Tage gibt, wo man gar nichts machen kann, weil es vom Wetter her nicht möglich ist. Es ist auch, ich würde sagen, bei der Familie, da müsste die ganze Familie mitziehen. Wenn da nur ein Partner sagt, ich finde das toll, und der Lebenspartner sagt, nee, also ich kann dem überhaupt nichts abgewinnen, dann ist das schon sehr, sehr schwierig. Weil es ist doch, man braucht immer jemanden, der mit hinterherfährt. Es ist da dann schon ein bisschen ein Teamsport. Und wenn der Partner absolut dagegen ist und sagt, ich habe da kein Interesse daran, man ist immer am Wochenende meistens unterwegs und dann gehen die Interessen schon sehr auseinander und das belastet eine Beziehung sehr.
Wo kann man es lernen?
Also es gibt zum Beispiel in Krems eine Schule und man muss dann aber nicht unbedingt das in Krems machen, man kann es in ganz Österreich machen, aber man braucht natürlich einen Ballon. Man braucht einen Lehrer, man braucht ein Auto, was einen Anhänger ziehen kann. Man braucht jemanden, der mit hinterherfährt. Also es ist schon organisatorisch etwas aufwendiger.
Von welcher Investition sprechen wir da in etwa?
Puh, also ich würde sagen, momentan Pilotenschein zwischen 10.000 bis 20.000 Euro.
Und ein Ballon, was kostet der?
Das sage ich genauso wie mit einem Auto auch. Man kann sich ein Fiat anschaffen, man kann sich aber auch ein Mercedes G anschaffen. In derselben Preiskategorie gibt es das auch bei Ballonen. Aber es gibt so viele Ballone, die verkauft werden, weil sich der Sponsor einen neuen Namen hat, eine neue Farbe hat. Und dann werden teilweise Ballone zweiter Hand recht günstig verkauft, die man dann als Anfänger vielleicht erwerben kann und damit mal erstmal seine ersten Gehversuche macht.
Irene Flackel, eine Frau, die sich ihren Traum vom Ballonfahren verwirklicht hat, ihren Lebenstraum. Damit, Melanie, kommen wir, glaube ich, zur letzten Frage.
Gibt es noch irgendeinen Traum, den du dir gern verwirklichen möchtest? Vielleicht so à la Jules Verne in 80 Tagen um die Welt oder so irgendetwas?
Also ich finde so eine Fahrt wie heute eigentlich wunderschön. Das ist also, wenn es das war ein Traum, ja, so eine Fahrt wie heute. Dadurch, dass ich schon sehr, sehr viel unterwegs war, ist es für mich jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, ich muss noch mal nach Australien, um dort Ballon zu fahren. Ich finde, wir haben hier eines der schönsten Gegenden überhaupt. Und hier in der Früh über die Landschaft zu fahren, so wie wir es heute gemacht haben, ist etwas, was einfach traumhaft ist. Und wenn ich das noch lange Zeit machen kann, dann wäre das doch die Erfüllung von meinem Traum.
Vielen herzlichen Dank, Irene Flackel, für diese wirklich beeindruckenden Einblicke in die Welt des Ballonfahrens, in die Welt der Luft, liebe Melanie Wagenhofer, die wir in der aktuellen Ausgabe von Welt der Frauen ganz intensiv beleuchten werden. Ja, danke für dieses tolle Gespräch mitten im steirischen Apfelland.
Danke, dass du mir dieses Erlebnis ermöglicht hast. Ich werde es nicht vergessen.
Und ich freue mich so, dass du eingestiegen bist, weil ich hatte schon wirklich am Anfang den Eindruck, dass du sehr skeptisch der ganzen Sache gegenüber gestanden bist. Und wie gesagt, ich kann nur allen sagen, niemand muss Angst haben vor Höhenangst. Niemand muss Angst haben, dass ihm irgendwie schlecht wird oder dass man Panik bekommt. Das gibt es im Ballon nicht.
Und damit darf ich mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken, dass Sie mit dabei waren bei diesem Welt der Frauen Podcast. Alle bisherigen und kommenden Folgen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns sehr. Lesen Sie Welt der Frauen zur Probe, schenken Sie das Magazin einem lieben Menschen zu einem besonderen Anlass oder abonnieren Sie Welt der Frauen für sich selbst. Alles dazu finden Sie auf www.weltderfrauen.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.